Willkommen bei Medizin aufs Ohr, dem Podcast der Escolab Academy. Dieses Mal widmen wir uns dem Thema Ernährung in der Nephrologie. Millionen Patienten in Deutschland leiden unter einer Niereninsuffizienz. Das Blut wird nur noch unzureichend gereinigt. Wird die nachlassende Funktion des lebenswichtigen Organs erst spät diagnostiziert, bleiben nur noch Dialyse oder eine Nierentransplantation. Bei der Hämodialyse müssen Patientinnen und Patienten mehrfach pro Woche zur sogenannten Blutwäsche in eine Ambulanz oder Klinik. Neuere Verfahren ermöglichen auch eine Behandlung zu Hause. Dr. Viktoria Dorothea Zöllner ist Fachärztin für Innere Medizin und Nephrologie, Notfallmedizin und Ernährungsmedizin. Sie sagt in Medizin aufs Ohr, jeder kann die eigene Nierengesundheit unterstützen mit der richtigen Ernährung und Bewegung. Die frühe Diagnose einer Niereninsuffizienz verschafft Patienten und Ärzten Zeit, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Medizin aufs Ohr, dieses Mal mit Viktoria Dorothea Zöllner. Sie ist Nephrologin. Willkommen bei Medizin aufs Ohr zunächst mal.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Frau Dr. Zöllner, Sie sind mit allem vertraut, was die Niere angeht und deren Versagen angeht. Können Sie uns mal mitnehmen auf eine Reise zum Status quo? Wie groß ist in unserem Land die Problematik?
Die Problematik ist größer als gedacht. Es sind 8 bis 9 Millionen Menschen nierenkrank. Das heißt, es sind fast 10% der Bevölkerung, die diese Erkrankung haben. Und man sagt, die Dunkelziffer ist noch deutlich höher. Das heißt, diejenigen, die noch gar nicht wissen, dass sie nierenkrank sind und für die wir deswegen leider auch noch gar nichts tun können.
Wir wollen hauptsächlich über Ernährung in der Nephrologie sprechen heute, aber natürlich auch über diejenigen sprechen, das ist ein Anteil der Summe, die Sie gerade genannt haben, die tatsächlich Dialysepatienten sind. Über welche Zahlen sprechen wir denn da, der Menschen, die eine permanente Blutwäsche benötigen?
Ja, das ist natürlich schon eine kleinere Zahl, aber trotzdem ist das eine große Zahl der Menschen, die es hier in Deutschland betrifft. Und deswegen ist es mir sehr, sehr wichtig, dass wir versuchen, für diese Menschen alles zu tun, dass sie eine gute Teilhabe am Leben haben.
Die Niere ist ein Sensibelchen, könnte man sagen. Und deshalb braucht sie das, was man im Englischen vielleicht sagen würde, tender loving care. Also man sollte sich um sie kümmern. Ein paar Grundregeln einmal. Wie tue ich denn etwas Gutes für meine Nierengesundheit?
Das ist gar nicht so schwierig, denn die Nierengesundheit ist das Gleiche wie auch die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Das ist ein großes Feld. Ich sage meinen Patienten immer, wissen Sie, wenn die Blutgefäße von der Niere betroffen sind, sind auch die Blutgefäße vom restlichen Körper betroffen. Und die sind im ganzen Körper das Gleiche, egal ob am Herz, ob in den Nieren, ob in der Leber, ob in den Beinen, im Kopf. Die Blutgefäße sind immer die gleichen. Und es gilt für diese Blutgefäße etwas zu tun. Und das können wir dadurch tun, dass wir einen gesunden Lebensstil prägen. Das ist ja in aller Munde. Jetzt kommt es ja immer mehr, auch durch die große Thematik natürlich, Abnehmen, Gewicht, Lifestyle-Changes und dann das weite Feld auch der Abnehmspritzen natürlich, auf die ich jetzt aber gar nicht weiter eingehen möchte. Das heißt, jeder kann etwas für seine Nieren tun, wenn er etwas für sich tut, wenn er sich gesund ernährt, da kommen wir noch drauf, wenn er nicht raucht, wenn er sich regelmäßig bewegt und dann hat man schon sehr, sehr viel für seine Nieren getan.
Da haben wir natürlich gleich die Problematik, dass wir auf der einen Seite in einer bestimmten Gruppe von Menschen in unserem Land dieses Bewusstsein sehr weit entwickelt schon haben, in anderen Gruppen noch gar nicht. Und das wäre in einem landläufigen Denken natürlich eine Geschichte, wo man sagen würde, naja, da sollten die Krankenkassen, die Gesundheitspolitik, die Mediziner alle an einem Strang ziehen, um diese Prävention zu ermöglichen und zu erleichtern und sozusagen Incentives zu bilden, ein positives Mindset zu formulieren, wo Menschen dann sagen, ja, ich gehe joggen, ja, ich gehe in Gym, ja, ich übe meinen Sport, Fußball, Tennis, was immer es ist, aus und ich esse mehr grüne Sachen.
Das wäre schön. Also in der Tat finde ich, jetzt merke ich auch im privaten Umfeld, aber auch natürlich im beruflichen Umfeld, Prävention nimmt immer größere Rolle ein. Die Krankenkassen sagen natürlich, sie sind Krankenkassen und keine Präventionskassen, wobei ja manche sich jetzt schon von Krankenkassen in Gesundheitskassen umbenannt haben, was ich schon...
Das ist ein gutes Zeichen, ne?
Genau, ein ganz gutes Zeichen finde. Zusätzlich finde ich schon, es wird auch viel getan. Also kann zum Beispiel sagen, dass unser Betrieb jetzt seit neuestem für seine Mitarbeiter ein Abo abgeschlossen hat, wo die Mitarbeiter vergünstigt in diverse Fitnessstudios gehen können. Und das haben ja sehr viele Betriebe erfreulicherweise mittlerweile. Also auch auf diesem Weg, es muss aus allen Ecken kommen. Es muss vom Arbeitsplatz kommen, es muss aber auch aus dem Privaten kommen und natürlich muss es aus jedem selbst herauskommen.
Bevor wir weiter eingehen, ein bisschen auf Ernährungstipps, Ernährungsmöglichkeiten, Umstellungsmöglichkeiten, mal ein Blick über Ihre Schulter in das Nephrologikum in Kaufbeuren. Also Sie machen im Prinzip beides. Also Sie haben die Dialysepatienten, die bei Ihnen ankommen, aber Sie machen auch diese Präventionsberatung, Ernährungsberatung?
Also Ernährungsberatung selbst mache ich nicht. Ich mache nephrologische Sprechstunde und eben zusätzlich betreuen wir dann die Dialysepatienten. Und natürlich ist es auch ein essentieller Bestandteil von der Sprechstunde, die ich jeden Tag mache in meiner Ambulanz, dass die Patienten darüber aufgeklärt werden, was jetzt für sie günstig wäre, ernährungstechnisch, aber auch präventiv. Also ich bitte auch jeden Patient oder rate ihm, rauchen Sie nicht oder jede Zigarette, die Sie weniger rauchen, ist schon gut, aber jede Zigarette schadet leider auch. Sowohl was das angeht, aber eben, ich versuche dann immer in der Kürze der Zeit, die wir leider jetzt als Ärzte für unsere Patienten auch nur haben, und da muss ich sagen, sind wir als Fachärzte schon fast wieder gesegnet, wenn ich sehe, wie wenig Zeit zum Beispiel die Hausärzte für ihre Patienten leider haben, weil es einfach so viele sind, die sie jeden Tag betreuen müssen, dass ich schon versuche, da immer drauf einzugehen. Und interessanterweise ist es auch so, dass viele, viele Patienten danach fragen. Also eigentlich nahezu, ich würde mal sagen, bei 80% der Patienten, die ich zumindest neu sehe, kommt irgendwann im Laufe des Gesprächs auch die Frage auf, was kann ich tun und wie kann ich mich gesund ernähren? Und auch, was ich sehr interessant finde, viele haben sich vorher tatsächlich auch im Internet schon belesen, wie sie sich gut ernähren könnten. Und was ich auch immer mache, ist, dass ich bei uns in der Praxis schon Broschüren auslege zum Thema unter anderem nierengesunde Ernährung. Es liegen auch andere Broschüren aus über Soziales, Rechtliches und so weiter, worüber man die Patienten eben alles informieren möchte. Aber eben auch Ernährung, und das ist auch immer noch mal so ein Schlüssel für mich, dass die Patienten sich dann draußen im Wartezimmer schon mal belesen haben oder da drin geblättert haben. Und was ich aber bemerke, und das finde ich ganz, ganz interessant und wichtig, ist, die Patienten haben sich vorher schon belesen und erzählen mir dann eigentlich schon ganz stolz: Ja, also Frau Doktor, ich habe ja gelesen, ich habe eine Nierenkrankheit im Stadium 3, 4, wie auch immer. Da habe ich mich jetzt schon so und so und so und auf das und das und das habe ich alles verzichtet. Und dann denke ich mir immer so, oh Gott. Das ist eigentlich genau das, was ich nicht möchte. Und das ist eine ganz wichtige Kernbotschaft, die ich auch bringen möchte. Verzicht ist eigentlich fast immer falsch, denn man kann kurzfristig auf etwas verzichten. Und umso mehr man verzichtet, umso besser fühlt man sich kurzzeitig, weil man denkt, oh, ich habe wirklich was für mich getan. Aber kein Verzicht hält lang. Und wenn man jetzt jemandem verbietet, Schokolade zu essen, der vorher gerne Schokolade gegessen hat, dann wird er das vielleicht ein paar Monate durchhalten, maximal. Und danach wird dieser Mensch ohne Ende Schokolade essen, weil er einfach in Anführungszeichen aufgibt. Man muss mit jedem Menschen einen Weg finden, ohne Verzicht, sondern vielleicht mit Reduktion oder Ersatz, einen guten Weg zu finden.
Das ist eine spannende Botschaft, denn das sind natürlich die Dinge, die im Instinkt am Ende des Tages verortet sind und wo wir ganz, ganz schwer nur drüber hinweg oder von wegkommen. Also zu sagen, statt Verzicht, Ermutigung, wirklich etwas zu reduzieren, etwas besser zu machen. Diese Kernbotschaft ist durchaus angekommen. Und ich glaube, da wird in unserer Hörerschaft jeder Einzelne sofort eine Verbindung zu haben, egal ob das Süßigkeiten, Alkohol oder Zigaretten oder sonst was ist, tatsächlich damit selber schon mal konfrontiert gewesen zu sein. Wir sollten natürlich über die Ernsthaftigkeit derjenigen, die dann tatsächlich an die Dialyse müssen, das auch nochmal beschreiben. Denn vielleicht ist der eine oder andere, die eine oder andere dabei, die sich das noch nicht wirklich vor Augen geführt haben, was das bedeutet. Letztendlich handelt es sich dann ja, wenn ich ein Dialysepatient werde, um eine One-Way-Street. Also ich komme da dann auch nicht mehr weg, ne?
zum Glück nicht tatsächlich, denn wir haben ja immer die Möglichkeit der Transplantation. Und durch die Transplantation kommt man ja dann hoffentlich wieder weg von der Dialyse. Natürlich sind nicht alle Patienten, wir nennen das geeignet, es können nicht alle Patienten transplantiert werden. Das liegt zum einen daran, dass es zu wenig Spenderorgane gibt. Zum anderen liegt es aber auch daran, dass diese Menschen dann leider auch schon zu krank sind, als dass eine Transplantation tatsächlich sinnvoll und auch möglich ist, ohne dass man die Menschen dann noch mehr gefährdet. Das sind aber wesentliche Dinge, die wir in unserer langfristigen Betreuung in der Ambulanz leisten müssen als Ärzte, dass wir die Patienten dahin führen. So ist der optimale Weg. Der optimale Weg ist, der Patient wird uns frühzeitig vorgestellt, also vielleicht auch sogar 10 oder 20 Jahre, bevor er wirklich an die Dialyse muss. Und man bespricht offen und ehrlich mit dem Menschen auch, wie sind die Chancen, was können wir tun, was können wir gemeinsam tun, was können Sie tun, was können wir tun, was natürlich gibt es auch Änderungen in der Medizin. Also wir haben ja wirklich ganz, ganz spannende Jahre jetzt hinter uns oder sind in ganz spannenden Jahren. Es ist wirklich, vor 5 Jahren mussten wir eigentlich den Menschen noch sagen, ja, wir können ein bisschen den Blutdruck einstellen und dann sind sie wahrscheinlich in 3, 4 Jahren an der Dialyse, und mittlerweile sprechen wir eher so über 10 bis 20 Jahre bei den unterschiedlichsten Erkrankungen, und das Portfolio ist noch sehr, sehr groß. Also auf jedem Kongress hört man wieder, was gerade Neues in der Entwicklung ist und was man sich davon erwartet. Also da ist es aber dann eben auch ganz wichtig, dass man beim Nephrologen ist und auch beim Nephrologen bleibt. Das sehe ich halt leider dann auch. Dann kommen die Patienten halt nicht wieder. Und dann natürlich kennen sich dann die anderen Fachrichtungen auch nicht mit unserer speziellen Therapie aus, genauso wie ich mich auch nicht mit den speziellen Therapien der anderen Fachrichtungen auskenne. Und da muss man dann auch offen und ehrlich mit den Patienten umgehen und ihnen sagen, das weiß ich nicht, bitte gehen Sie zum Spezialisten. Das ist halt das Schöne. Aber wenn es dann natürlich an die Dialyse geht oder auch in Richtung geht, dass sich die Nierenfunktion so weit verschlechtert, dass es nicht mehr ausreicht, um den Körper ausreichend zu entgiften, dann muss man natürlich anfangen, mit dem Patienten auch möglichst frühzeitig, also möglichst 1, 2 Jahre vorher, zu besprechen, was sind die Möglichkeiten. Und da ist es auch nicht mehr so, wie das vielleicht viele jetzt noch im Kopf haben, ja, 3-mal die Woche an diese Maschine, dann der Maschine geht es mir schlecht und danach bin ich eigentlich auch matschig und dann ist mein Leben auch vorbei.
Das ist das Bild von Dialyse, genau.
Genau, das ist das Bild von Dialyse leider, und wir haben wirklich so viele andere Möglichkeiten. Also Heimverfahren werden ja sehr, sehr unterstützt und gefördert auch in Deutschland. Das Heimverfahren bedeutet, dass man entweder gar nicht die Dialyse übers Blut macht, so wie man das kennt, sondern dass man über den Bauchraum die Dialyse macht. Das heißt, man lässt sich Flüssigkeit in den Bauch und lässt die wieder ab, macht das zu Hause selbst. Diese Patienten kommen dann einmal im Monat zu uns ins Zentrum zu einer Kontrolle. Aber ansonsten sind die völlig frei und die können in Urlaub fahren, die packen sich dann ihre Materialien in den Kofferraum oder die bekommen ihren Urlaubsort geliefert und fahren los. Also das ermöglicht schon mal ein viel, viel natürlicheres Leben in Anführungszeichen, als dass man 3-mal die Woche in Anführungszeichen angebunden in einem Zentrum ist. Oder auch, das ist in Deutschland noch sehr viel weniger verbreitet, aber wird auch massiv gefördert, Heimhämodialyse. Das bedeutet, dass man Blutwäsche selbst zu Hause macht.
Da hat sich in der Medizintechnik auch einiges getan. Gerätschaften sind nicht mehr vollkommen unerschwinglich und deshalb gibt es auch diese Alternative eben zum Dialysezentrum.
Genau. Und wir haben auch wirklich Dialysepatienten, selbst die zu unserem Zentrum kommen, die aber 100% arbeiten.
Ja.
Das ist auch ein großer Anspruch von uns, dass wir immer denjenigen, die noch im Arbeitsleben stehen, natürlich versuchen zu ermöglichen, das auch so gut es geht fortzuführen.
Frau Zöllner, was hat sich in puncto, was sind die Parameter, was hat sich geändert in puncto Lebenserwartung von Dialysepatienten? Sie haben das Frontend sozusagen jetzt beschrieben. Wir haben weit, weit mehr Optionen, bevor es zur Dialyse kommt, und wir können dieses Delta erweitern, diesen Zeitraum, wenn Nierenpatienten noch nicht an der Dialyse sind. Also da hat sich die Welt vollkommen verändert. Wie hat sie sich verändert in puncto Lebenserwartung, wenn ich Dialysepatient bin und keine Erwartung habe, ein Spenderorgan zu bekommen?
Auch das ist vollkommen unterschiedlich. Das wäre vermessen, Ihnen da Zahlen zu nennen, aber vielleicht als Beispiele. Also es hängt zum einen natürlich davon ab, wie alt der Mensch ist, wenn er an die Dialyse kommt. Dann hängt es davon ab, was seine Grunderkrankung ist. Also es gibt einfach Erkrankungen, die zur Dialyse führen, wo die Nieren quasi nur als zweites Organ betroffen sind. Zum Beispiel Patienten, die einfach so schwer herzkrank sind, dass dann auch die Nieren dadurch nicht mehr ausreichend arbeiten können. die haben eine schlechtere Lebenserwartung als jetzt zum Beispiel andere Patienten. Also das ist sehr, sehr abhängig von der Grunderkrankung und da ist alles möglich. Also von wirklich einem halben Jahr Überleben bis hin, wir betreuen einen Dialysepatienten, der ist seit 40 Jahren an der Dialyse.
Ach du meine Güte, ja, das ist also, lang. Ja,
ja, also es ist wirklich alles möglich. Was man pauschal auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Transplantation bessere Lebenserwartung hat. Natürlich kann auch da in den ersten 1 bis 2 Jahren viel passieren, aber wenn man die ersten 1 bis 2 Jahre überstanden hat, dann hat man wirklich auch eine gute Lebenserwartung. Ich habe betreut zum Beispiel eine Patientin, die haben wir jetzt vor einem halben Jahr leider wieder an die Dialyse nehmen müssen. Die ist dialysepflichtig geworden bei der Geburt ihrer Zwillinge, hat dann ein halbes Jahr später von ihrem Vater eine Spenderniere bekommen und hat 40 Jahre mit dieser Spenderniere gelebt, bevor sie
großartig
wieder an die Dialyse musste.
Großartige Geschichte.
Genau, das ist wirklich fantastisch und das ist auch eine ganz, also finde ich, wirklich bemerkenswerte Frau, die einfach sagt, ja, Frau Doktor, ich habe mein Leben gelebt und ich bin so dankbar für das, was ich hatte und jetzt bin ich wieder an der Dialyse und das ist auch okay für mich. Und da habe ich gesagt, naja, aber wissen Sie, wir können Sie auch wieder listen, Sie können sogar nochmal eine Niere bekommen, weil die ist ja auch erst Anfang 60. Da ist wirklich viel möglich und deswegen kann man pauschal nicht sagen, wie die Lebenserwartung ist. Sie ist definitiv aber größer geworden als früher.
Vielen Dank, Frau Dr. Zöllner, für diese tolle Geschichte. Das ist wirklich spannend, so eine Geschichte zu hören und auch Mut zu machen, denjenigen, die möglicherweise jetzt zuhören und selber betroffen sind. Wir wollen zentral natürlich in dieser Ausgabe von Medizin aufs Ohr nicht nur über die Dialyse sprechen, sondern über das, was davor ist. Also, was kann ich tun? Die Ernährung, ein paar Sachen haben wir schon gesagt. Und zwei Dinge, auf der einen Seite die Ernährung selber, auf der anderen Seite Leitlinien, die erwartet werden in diesem Sommer, die auf uns zukommen. Aber vielleicht mal privat empirisch, ich habe morgens ein Müsli. Und da gibt es einen Cocktail, so eine Art Soße, um Proteine zu bekommen. Ich esse selber kein Fleisch, deshalb habe ich so Magerquark. Aber dann kommt da eine Banane rein, eine Zitrusfrucht, also Orange, Mandarine oder sowas, eine Kiwi, ein bisschen Ingwer und dann dieser Quark, ein bisschen Milch und dann eben Müsli. Mir sagt ein befreundeter Arzt, Mensch, aber da hast du Glukosehammer schon vorneweg. Was sagen Sie dazu?
Also, ich war jetzt erstmal begeistert, ehrlicherweise, von Ihrer Mahlzeit. Also, ich meine, es ist Eiweiß drin, die Sie durch den Quark haben, die Sie durch die Milch haben. Und es ist natürlich die Frage, was für Müsli Sie verwenden. Also, wenn Sie jetzt reine Haferflocken zum Beispiel verwenden, wäre das natürlich deutlich besser, als wenn Sie jetzt ein Müsli verwenden, was vielleicht schon gezuckert und knusprig gemacht worden ist.
Da sind ein paar Nüsse drin in dem Müsli und so. Aber es ist nichts Gezuckertes, ne? Also so.
Ja, ich meine, klar, natürlich haben sie dann durch den Fruchtzucker, also durch die Banane Zucker, aber also gegen den Zucker hätte ich jetzt nicht so viel einzuwenden und ich bin sehr zufrieden mit ihrem Eiweiß, mit ihrer Eiweißbilanz daraus. Ein bisschen Fett haben sie natürlich auch noch dabei, klar, und Kohlenhydrate, aber das klingt für mich sehr ausgewogen.
Freut mich,
und entspricht
super.
Im Übrigen auch sehr, sehr ähnlich meinem Frühstück.
So, wir können ja am Tagesverlauf weitergehen. Bei mir ist es tatsächlich so, als Senior Citizen, also als etwas älterer Mensch, ich esse dann tatsächlich am frühen Abend um 18 Uhr nochmal was. Und das ist dann bei mir, ich bin ein Brot-Junkie, ich komme vom Brot nicht weg. Da ist was mit Brot, da ist manchmal was mit Nudeln oder ich esse gerne mal ein Rührei, ja. Also ich komme jetzt zu Ihnen in die Beratung und sage, ich will was Gutes für meine Nieren tun. Würden Sie erstmal sagen, nehmen Sie lieber mehr Mahlzeiten, gehen Sie lieber auf Brokkoli und weg von den Nudeln oder weg vom Brot. Was wäre die Quintessenz da?
Also erstmal würde ich Ihnen sowieso nicht raten, alles umzustellen, weil da wären wir wieder beim Anfang. Radikale Veränderungen hält man nicht lange durch. Mich würde erstmal interessieren, welches Brot essen Sie denn? Essen Sie ein Vollkornbrot oder essen Sie eher ein helleres Weizenbrot? Denn da liegt allein schon ein Riesenunterschied drin.
Ja, Vollkorn.
Genau, also da wäre ich schon mal sehr zufrieden damit. Dann ist die Frage, was kommt auf das Brot?
Ja, Butter, Käse.
Spricht jetzt auch erstmal nicht viel dagegen. Käse ist natürlich auch schon wieder verarbeiteter, aber immer in meinen Augen, Sie sagten ja schon, Sie essen kein Fleisch. Wurst ist natürlich immer hochverarbeiteter. Da ist dann auch, sind viele Zusatzstoffe drin, die das haltbar machen. Insofern, Käse ist natürlich auch wieder gut für die Eiweißbilanz. Insofern, da habe ich nichts dagegen. Ich würde Ihnen aber natürlich immer empfehlen, Sie müssen jetzt nicht unbedingt Brokkoli essen, aber Sie haben jetzt im Frühstück schon ein bisschen Banane dabei, also quasi eine Portion Obst am Tag. Eine zweite Gemüseportion wäre auf jeden Fall noch gut. Da gibt es auch tolle Untersuchungen, dass es wirklich die Mischung aus Obst und Gemüse auch macht, die dann die, worüber wir ja immer sprechen, diese kardiovaskuläre Gesundheit ausmachen. Also das heißt, eine Gemüsevariante sollte auf jeden Fall noch dazu, ob Sie jetzt Salat essen, ob Sie vielleicht dann tatsächlich ein bisschen grünes Gemüse essen. Dann geht es nach Ihren Vorlieben.
Wie sieht's aus mit der Superpower von, sagen wir, Avocado beispielsweise? Was halten Sie davon?
Also Avocado ist an und für sich natürlich gut, hat auch noch viele gesunde Fette dabei, hat relativ viel Kalium, das kann für Dialysepatienten ein Problem sein, muss nicht, kann auch für Nierenkranke ein Problem sein, muss aber nicht. Da muss man einfach ganz individuell immer unterscheiden, das ist ganz wichtig. Avocado hat natürlich eine leider nicht so gute Klimabilanz, muss man sagen.
Ja, ja. Avocado, Mandeln, das sind die klimabilanziellen Sünder, vollkommen klar. Ja.
Genau.
Wobei ich auch Mandeln wahnsinnig gerne mag. Aber vom Privatempirischen zum Großen, Leitlinien. Was kommt auf uns zu diesen Sommer?
Also es kommt auf jeden Fall erstmal auf uns zu, dass wir wirklich etwas in der Hand haben, wonach wir uns richten können, wo wir auch einfach mal nachschlagen können, was können wir tun, was wäre gut zu tun, Empfehlungen dazu. Da ich selbst auch in kleinem Ausmaß daran beteiligt bin, darf ich natürlich jetzt noch nicht, da sie noch nicht veröffentlicht sind, erzählen, was drinstehen wird. Aber ich denke, jeder, der sich weiterführend dafür interessiert, kann natürlich auch die aktuelle Literatur lesen. Und auf aktuelle Literatur basiert ja dann auch eine Leitlinie. Und was man in der aktuellen Literatur schon jetzt seit ein paar Jahren lesen kann, ist, dass es wirklich einen ganz, ganz großen Wandel gab. Weg von Verzicht, wie ich vorhin ja auch schon sagte, weg von Verboten hin zu individuell maßgeschneiderten Ernährungsanpassungen. Und das ist mir wirklich ein ganz großes Thema. Und ich sagte vorher auch schon, die Patienten kommen dann in die Sprechstunde und sagen, Frau Doktor, ich habe schon auf das, das und das verzichtet. Und ich denke mir eben, wie gesagt, immer nur, oh Gott. Ich habe jetzt kürzlich auch einen Vortrag bei uns in der Praxis gehalten für unsere Pflegekräfte, die auch schon seit Jahren dabei sind, gerade an der Dialyse, die das auch wirklich extrem gut machen, und habe gesagt, Mensch, wir haben vor ein paar Jahren unseren Patienten noch gesagt, esst kein Obst, esst kein Gemüse, esst maximal Dosenobst, Dosengemüse oder vielleicht noch tiefgekühlt, aber bloß nichts Frisches, da ist viel Kalium drin, da ist viel auch teilweise dann Phosphat mit dabei. Und da muss man sagen, das hat sich alles überhaupt nicht bewahrheitet und das ist gut belegt, dass das alles, dass es so im Pauschalen jedenfalls nicht richtig ist. Und da ist es wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir die Patienten aufklären, dass wir mit den Patienten sprechen. Und leider ist es in vielen Foren im Internet auch immer noch so, dass genau diese alten Empfehlungen zu finden sind. Und das ist dann der Grund, warum die Patienten eben auch zu mir kommen und sagen, ja, ich habe auf das und das verzichtet und ganz stolz sind. Und ich mir denke, oh je, eigentlich ist doch Obst und Gemüse so wichtig für Ihre Gesundheit. Das sollten Sie unbedingt essen.
Das ist das Kreuz der Selbstdiagnose im Internet, ja, genau. Wenn solche alten Mythen da länger erhalten bleiben.
Genau, da hoffe ich natürlich dann auch auf die Leitlinie, denn daraus wird es ja auch eine Patientenleitlinie geben, die dann so verständlich geschrieben wird, dass auch Patienten sie verstehen, sodass man dann auch die Patienten darauf immer verweisen kann.
Wir sind bei Medizin aufs Ohr natürlich eine Veranstaltung der Aesculap-Akademie und die Aesculap-Akademie macht Weiterbildung im medizinischen Bereich. In der Nephrologie, was würden Sie sagen, was wäre da besonders nötig? Insbesondere, ich denke eben auch an die Allgemeinmediziner und auch an sowohl Praxis- wie Klinikpersonal aus dem pflegerischen Bereich. Was wäre für die wahnsinnig wichtig, sich mal neudeutsch draufzuschaffen, um wirklich einen Blick zu haben. Mensch, da könnte nierenmäßig was im Busche sein.
Also sicherlich, und das kommt immer wieder gut an, das machen wir hier auch in der Region, versuchen es zumindest, gibt es aber eigentlich überall, ist, dass man erstmal einfach grundlegend immer mal wieder so ein Update gibt, was sind die aktuellen Therapien in der Nephrologie, worauf zielen wir auch ab? Da hat sich ja auch in den letzten Jahren einiges geändert. Die meisten bestimmen dann immer die Nierenwerte im Blut, das ist natürlich auch an und für sich schon mal richtig, aber ganz oft fängt die Nierenerkrankung schon viel früher an, bevor man die im Blut merken kann. Denn da finde ich es auch immer ganz interessant zu wissen, dass die Nierenwerte, also dieses Kreatinin, was die meisten Menschen kennen, eigentlich erst ansteigen, wenn schon 40-50% der Nieren, und das betrifft immer beide dann, nicht mehr funktionieren. Und das ist schon relativ spät. Und was früher schon oft ein Marker ist, ist, dass der Urin verändert ist, dass da zum Beispiel Eiweiß im Urin ist. Und da laufen jetzt auch im Moment ganz viele Aufklärungskampagnen, dass doch auch gerade die Hausärzte vielleicht öfter mal wieder den Urin anschauen, den einfach auch einschicken, um zu schauen, ist da auch wirklich alles in Ordnung. Es gibt eine sehr schöne Leitlinie aus, ich möchte jetzt nicht lügen, ich glaube vor 2 Jahren ist sie rausgekommen, von der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin zum Thema Nierenerkrankungen. Und da sind auch ganz klare Maßgaben nochmal drin. Wen schicke ich zum Nephrologen? Wen kann ich selber behandeln? Bei wem sollte ich was bestimmen? Das ist wirklich sehr gut. Und ich denke, da einfach Fortbildungen immer wieder für, gerade für Hausärzte, die ja am nächsten am Patienten dran sind, zu machen. Was ist wirklich wichtig? Bei wem muss ich aufpassen? Bei wem ist es auch nicht nötig? Denn die Hausärzte können ja auch nicht jeden auf alles immer untersuchen. Das ist uns auch vollkommen klar. Also, dass man da immer wieder so Updates gibt, das fände ich sehr, sehr wichtig. Natürlich geht es dann weiter. Es gibt ja die sogenannten renalen Folgeerkrankungen. Also sprich, wenn die Nieren nicht mehr richtig funktionieren. Die Nieren entgiften ja nicht nur, das wissen eigentlich fast alle. Die Nieren entwässern auch, das wissen auch fast alle. Aber die Nieren regeln ja auch noch so viel mehr im Körper. Die regeln die Blutbildung, die regeln den Säurebasenhaushalt, die Blutsalze, den Knochenstoffwechsel. Also die sind wirklich Multitasking im Körper. Und diese einzelnen Funktionen können auch auf jeder Stufe immer mal wieder wegfallen. Und das erkläre ich den Patienten auch und sage, deswegen ist es auch so wichtig, dass sie immer wieder zur Kontrolle auch zu mir kommen, damit ich das alles untersuchen kann. Und ich denke, vor allem wäre es einfach schön, da mehr Aufklärungsarbeit noch zu leisten.
Frau Dr. Zöllner, zum Schluss, wir haben in Medizin aufs Ohr so eine Rubrik, wo wir unsere Gäste einladen, einmal zu enden auf einer unterhaltsamen, vielleicht sogar witzigen Art und Weise. Sie haben es natürlich mit in Ihrem Alltag mit Schicksalen zu tun, die nicht so ganz einfach sind. Und da kann ich mir vorstellen, dass trotzdem eine Menge Humor unterwegs ist. Sie haben ja die eine Geschichte schon erzählt von dieser Patientin, die 40 Jahre ausgehalten hat mit einer Spenderniere und dann wieder an die Dialyse musste und trotzdem ihren Mut nicht verloren hat. Haben Sie noch was für uns?
Ja, also eine Geschichte, die ich auch immer sehr gerne erzähle, die mir selber auch sehr viel Mut macht. Eine junge Frau, 40 Jahre, die leider schon lange krank ist, Diabetikerin, auch Dialysepatientin, hat lange Bauchfelldialyse gemacht. Kenne ich als Frau, die einfach reinkommt, gut gelaunt ist, trotz ihrer ganzen Erkrankungen. Und leider kam es dazu, dass sie dann 3 Monate im Krankenhaus war, wegen verschiedensten Komplikationen, wirklich sehr, sehr krank, auch ja lange, teilweise sogar auf Intensivstationen, also schlimme Geschichte. Und nach 3 Monaten kam sie also wieder zu uns und ist im Rollstuhl reingefahren worden. Und ich muss wirklich sagen, also nicht nur mir, sondern auch einigen von unseren Pflegekräften standen da wirklich die Tränen in den Augen, dass wir diese Frau so sehen mussten. Trotzdem war sie guten Mutes und hat gesagt, es wird schon irgendwie wieder aufwärts gehen. Und dann haben wir natürlich gleich geschaut, was können wir für sie tun, sind wirklich all in gegangen sozusagen, Dialyse fortgeführt, aber auch eine Ernährungsberaterin zu ihr nach Hause geschickt, haben gleich auch parenteral ernährt, also sprich, dass sie die Ernährung direkt in die Vene, ins Blut bekommen hat, Nährstoffe zusätzlich, die sie so nicht auffüllen konnte. Und dann dauert es ungefähr so 4 Wochen und dann kam sie schon am Rollator wieder reingelaufen. Und hat mir erzählt, ja, ich versuche jetzt schon wieder selber ein bisschen zu kochen, muss gar nicht mehr unbedingt von der Mama bekocht werden. Und das gibt mir schon mal Auftrieb. Das haben wir sie natürlich gelobt und immer wieder motiviert und gesagt, super, und wir finden es so toll und wie sie auch nicht den Mut verlieren. Und da dauert es nochmal weitere 8 Wochen ungefähr. Da kam sie tatsächlich auch langsam wieder reingelaufen. Und dann, so mal ein paar Wochen später, sagte sie zu mir, Frau Doktor, können wir jetzt endlich diese Nahrung absetzen? Denn mir passen jetzt meine Hosen nicht mehr und ich habe jetzt wirklich keine Lust, mir neue Hosen zu kaufen.
Herrliche Story, wunderbar.
Genau, die macht einfach Mut.
Frau Dr. Zöllner, vielen Dank für dieses durch und durch ermutigende Gespräch. Sowohl für diejenigen, die anfängliche Probleme haben, für diejenigen, die schon Dialysepatienten sind. Und die Ernährung zählt, das haben wir auf jeden Fall gelernt. Ich bin sehr gespannt auf die Leitlinien, die wir haben werden. Und Ihnen kann ich nur sagen, ja, behalten Sie Ihren Spirit bei, um für die Sache für gesunde Nieren zu kämpfen.
Das werde ich.
Das war Medizin aufs Ohr mit Dr. Viktoria Dorothea Zöllner, Nephrologin am Nephrologikum Kaufbeuren. Wir können nicht nur Podcast, wir können auch Weiterbildung. Wenn Sie unseren Experten nicht nur zuhören, sondern auch von ihnen lernen wollen, laden wir Sie herzlich ein, sich unser umfangreiches Weiterbildungsangebot unter www.escolab-academy.de einmal genauer anzusehen. Sicherlich ist die passende Fortbildung für Sie dabei. Wir hören uns wieder bei Medizin aufs Ohr. Bis dahin, Ihre Escolab-Akademie.